Das ist Irgendwas um Psychotherapie, der Podcast, in dem wir uns mit unserem Denken, Fühlen, Handeln und unserer Psyche beschäftigen.
Christian bringt Themen und Fragen aus dem Leben mit.
Und Susanne beantwortet diese mit Fachwissen aus ihrer psychotherapeutischen Praxis. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage mentale Gesundheit bzw. psychische Gesundheit und da quasi der Elefant im Raum. Was ist denn psychische Gesundheit?
Ja, das ist eine gute Frage. Psychische Gesundheit, das ist immer schwierig. Also ich würde die Psyche allgemein als ein Gefühl, also Wahrnehmen, vielleicht eine Zusammenfassung von Wahrnehmen, Denken, Fühlen sehen. Und die psychische Gesundheit, da geht es dann so um dieses Wohlgefühl, um einen Zustand, wo ich mich wohlfühle, würde ich sagen.
Was sind Einflussfaktoren oder was für Einflüsse für die psychische Gesundheit fallen da jetzt ein oder was gibt es da in der Richtung?
Es gibt so Definitionen, wo es so um den Zustand des Wohlbefindens geht, indem man so quasi, was nicht mehr ganz genau, seine Fähigkeiten ausschöpfen, Lebensbelastungen bewältigen, produktiv arbeiten können. Das sind irgendwie alles so Faktoren. Ich denke mal, es geht eher so um Einflüsse, die das beeinflussen können, wo man sich einfach anschauen muss, was sind die Faktoren, die meine persönliche psychische Gesundheit beeinflussen. Das ist etwas total Individuelles. Also es geht halt auf der einen Seite so um persönliche Lebensumstände, wenn ich mir denke, so Krisen, Verluste, die ich selber als Person erlebe und wie geht es mir dann damit psychisch, hat das Auswirkungen. Es gibt so Faktoren, die von außen kommen, wie Umweltfaktoren, wirtschaftliche Faktoren. Gerade so, wenn man jetzt, das waren gerade so Unwetter mit Überschwemmungen, da kann ich psychisch total fit und gesund sein, wenn mein Haus überschwemmt wird oder das von nahestehenden Personen, dann nimmt das mich mit, dann macht das was mit mir. Und dann gibt es noch so die Ressourcen, die ich selber mitbringe.
Was seien jetzt Ressourcen oder was würdest du als Ressourcen nennen?
Also ich denke, das sind so Prägungen, die ich mitbringe, die mir mitgegeben worden sind, von klein auf, von der Kindheit über meine Ausbildungszeit, die verändern sich, wachsen auch mit. Das sind so Fähigkeiten und Einstellungen, die ich habe, um Belastungen zu bewältigen, um Konflikte zu bewältigen und die das mir erleichtern.
Das sind also diese berühmten Bewältigungsstrategien.
Ja, genau.
Also unter anderem, was wäre jetzt eine klassische Bewältigungsstrategie?
Also ich denke mal, eben man nennt sie Bewältigungsstrategien oder auch Coping-Strategien. Das sind so, wenn du jetzt zum Beispiel, wie wir das letzte Mal geredet haben, du sagst, du kommst mit Stress und ich frage dich, okay, seit wann ist der Stress ganz viel geworden? Und du sagst, nein, es war immer schon stressig, aber seit ich den letzten Auftrag angenommen habe, merke ich, es ist mehr geworden und ich kann es nicht mehr selber bewältigen. Und dann würden wir uns anschauen, wie hast du es davor bewältigen können? Was waren deine Strategien davor? Und dann würde es draufkommen vielleicht, davor habe ich das geschafft, am Abend immer nur eine Runde laufen zu gehen. Oder davor habe ich das geschafft, am Abend nur in Ruhe am Balkon zu sitzen und ein Buch zu lesen. Und das ist mir weggefallen und deshalb wird es jetzt zu viel.
Mhm. Da landen wir schon bei unserem ersten Tipp, die eigenen Ressourcen kennen und bewusst machen und im besten Fall vielleicht auch aufschreiben, dass man weiß, hey, was sind denn Ressourcen, die ich habe, mit denen ich arbeiten kann, dass wenn ihr mal einen Stress habt, dass ich auf die zugreifen kann.
Ja. Das ist natürlich ganz ideal, wenn man das bewusst ist, was sind meine Ressourcen und wie kann ich sie ganz bewusst einsetzen und sie mir herholen in Zeiten, wo es mir nicht mehr so gut gelingt.
Weil ich glaube nicht, dass das jedem ganz bewusst ist. Ich glaube, viele machen das ja sehr unbewusst, so dass wenn sie einen Stress haben, dass sie sagen, bah, ich muss jetzt eine Runde laufen gehen, ich habe so einen Stress, ohne dass ihnen jetzt so richtig aktiv bewusst ist, das ist jetzt meine Bewältigungsstrategie oder das ist jetzt die Ressource, auf die ich zurückgreife, um mit etwas umzugehen. Wenn sie dann eben in eine zusätzliche Situation kommen, wie eben bei mir jetzt zum Beispiel ein neuer Auftrag, ab dem ich dann plötzlich mehr Stressempfinden gehabt habe und dann aber keine Zeit habe, um laufen zu gehen und mir dann gar nicht bewusst ist, dass das aber eigentlich meine Bewältigungsstrategie war, mit Stress zu bewältigen,
ja, so ein bisschen, ja.
Dann kann ich wahrscheinlich auch in dem Moment nicht mehr darauf zugreifen. Das heißt, wenn ich mir dann aufschreibe und wenn mir bewusst ist, hey, meine Bewältigungsstrategie Nummer 1 ist, ich mache eine Runde gehen oder eine Runde laufen oder eine Runde schwimmen oder machen wir mal was abseits von Sport, ein Buch lesen oder einen Kaffee trinken mit einer Freundin oder ein Glas Wein am Balkon oder so.
Es gibt ja oft so, es gibt ja einige, die stehen ganz bewusst eine Stunde früher auf, in der Früh zum Beispiel.
Ja, das bin ich zum Beispiel
nicht. Ich bin das zum Beispiel. Also ich stehe zum Beispiel eine Stunde früher auf, damit ich eine Stunde für mich allein habe in der Früh.
Ja,
und ich merke, wenn ich sie nicht habe, aus irgendeinem Grund, wenn zum Beispiel jemand anderer auch aufsteht, dann bin ich schon genervt.
Ja.
Weil es ist einfach meine Stunde am Tag und deshalb stehe ich ja früher auf und die habe ich für mich und ich mache weder Sport noch sonst was Bestimmtes, sondern das ist meine Stunde am Tag. Und das merke ich, wenn mir die fehlt, dann wäre ich schon unangenehm. Also das spüre dann nur ich momentan, aber das auf Dauer darf mir die nicht fehlen, die Stunde.
Ja, ich wäre schon unangenehm, wenn ich eine Stunde früh aufstehen muss.
Aber deshalb, so wie du es gesagt hast, ist es wirklich wichtig zu merken, was brauche ich. Ja. Genau.
Und das spielt ja auch so ein bisschen gleich schlagt die Brücke zu unserem zweiten Tipp, nämlich das subjektive Wohlbefinden.
Genau, also das ist ganz was Wichtiges, dass ich merke, was ist subjektiv, also wirklich mein eigenes Wohlbefinden. Genau, da sind wir an einem ähnlichen dran. Da geht es so um zum Beispiel die Freiheit von Belastungen, Freude, Zufriedenheit, Glück. Wann kann ich das spüren? Wann ist es für mich ein Gefühl, wo ich sage, das fühlt sich jetzt gut an? Was braucht es?
Und was sind das für Dinge? Sind das Gegenstände oder sind das Momente? Oder in welchem Rahmen geht es da? Weil Glück, was brauche ich, um glücklich zu sein, ist ja dann so ein bisschen eine Sinn des Lebensfrage. Ja. Das kann dann gleich mal sehr weitläufig sein. So, ich brauche eine Villa und mindestens 1 Million am Konto.
Ich glaube, dass jetzt gerade zum Beispiel dieses Freude, Zufriedenheit, Glück, die sind sich ja auf irgendeine Art und Weise ähnlich. Aber es ist sehr unterschiedlich, wie man es braucht. Also wenn ich aufgewachsen bin und das war bei uns daheim immer Geld ein Thema, dann wäre ich als erwachsener Mensch für meine Zufriedenheit und Glück brauchen, dass Geld keine wahnsinnig große Rolle in meinem Alltag einnimmt. Dass ich so viel verdiene, dass ich alles machen kann, das mir einfach gut tut. Oder wenn einfach...
Aber das ist ja, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das ist jetzt dann schon eher ein längerfristiges Glücksthema, oder? Weil ich glaube, finanzielle Stabilität ist jetzt nicht etwas, dem man... Wenn ich heute merke, ich bin unglücklich, dann habe ich morgen finanzielle Stabilität, sondern es ist ja auch eher etwas, auf das man hinarbeiten muss, oder?
Das stimmt, ja.
Aber es gibt ja dann auch Dinge, die viel kurzfristiger funktionieren. Genau. Also wie wir vorher auch schon gesagt haben, diese Ressourcen, die man hat, tragen ja auch genau zu diesem subjektiven Wohlbefinden bei. Das heißt, wenn ich jetzt halt ein Buch zu lesen, jetzt nicht gerade meine Bewältigungsstrategie ist, sondern einfach ein Moment im Alltag ist, der mein Wohlbefinden steigert, dann sollte ich mal ein Buch lesen, um mein subjektives Wohlbefinden zu steigern.
Genau, ja. Also kurzfristig denke ich auch, dass das solche Dinge sind, wie zum Beispiel eine Tasse Kaffee trinken. Wenn ich für mich momentan einfach was brauche für mein Wohlbefinden, jetzt gerade geht es mir nicht so gut.
Mhm.
Also ich glaube, da kann man wahrscheinlich für sich selber unterscheiden, was ich langfristig brauche und was da mein Ziel ist und was ich kurzfristig brauche und was mir gut tut. Eine warme Badewanne einlassen am Abend oder sowas, wo ich ganz für mich selber jetzt was Gutes tun kann.
Das heißt, unser zweiter Tipp, sein subjektives Wohlbefinden steigern, indem man sich über den Tag verteilt oder über die Woche verteilt oder übers Jahr verteilt, je nachdem, in welcher Größenordnung man da am Weg ist gerade, was gönnt, um sein eigenes Wohlbefinden zu steigern. Eben für alle, die gerne Kaffee trinken, gerne Kaffee. Das ist so etwas, was bei mir auch nicht funktioniert.
Bei dir funktionieren die normalen Sachen dann nicht.
Ich habe mir jetzt dann auch noch Süßigkeiten selber genommen, das ist eine Katastrophe. Aber ich weiß, zum Beispiel am Abend eine Runde gehen, tue ich gern. Und wenn ich einen Tag habe, wo ich mich gerade nicht wohlfühle, ja, passt, dann gehe ich halt eine Runde. Also ich glaube, das ist auch so etwas. Und ich glaube, das kann man sich auch aufschreiben, oder? Also,
ja, und ich glaube, vielleicht ist gerade mit der Runde gehen, ist vielleicht das Gute, dass wenn ich weiß, dass mir das gut tut, dass ich dann einmal drüber hinweg schaue, dass ich zwar miert bin oder dass es eigentlich regnet, sondern dass ich nur mich darauf fokussiere, ich weiß danach, ist das Gefühl, das ich brauche.
Mhm.
Und das ist ja mein subjektives Wohlbefinden. Das ist zwar momentan, manchmal muss ich mich für Dinge überwinden, aber ich weiß an und für sich habe ich danach das, was ich will.
Das ist gut zu wissen, weil wenn du dich dann nicht mehr dazu motivieren kannst, quasi auszugehen, weil du eigentlich einfach miert bist.
Genau, weil man dann einfach, dann kommt man in so einen Kreislauf. Oder wenn ich erschöpft bin, dann gehe ich nicht mehr und dann fehlt mir dieses Wohlbefinden danach. Und
ja, das ist wichtig. Deswegen ist auch da, glaube ich, wieder wichtig, das kann man so ruhig auch mal irgendwo aufschreiben. In irgendein Notizbuch oder in ein Journal oder auf die Pinnwand oder was auch immer, wo man das halt, je nachdem, wie weit man das noch austragen will.
Es gibt ja auch Menschen, die planen das dann mit ein.
Ja, voll.
Ja.
Ja. Das ist auf jeden Fall der Tipp Nummer 2. Und das ist ja auch nicht ganz so viel weit weg von unserem Tipp Nummer 3. Und zwar die Lebensqualität. Wie unterscheidet sich der jetzt so also ein bisschen vom subjektiven Wohlbefinden?
Ich denke, bei der Lebensqualität, da kommen so ein paar Faktoren dazu, wie zum Beispiel also körperliches Wohlbefinden, dass ich frei bin von Schmerzen oder körperlichen Erkrankungen. Auch das Selbstwertgefühl. Wie geht es mir mit mir selber? Wie schaut es da aus? Wie ist mein Selbstwert aufgestellt? Und das ein Faktor ist so das soziale Umfeld, in dem ich mich bewege. Es gibt Dinge, die kann ich nicht ändern. Kommt da ein bisschen drauf an. Bin ich ein Jugendlicher, der daheim bei den Eltern wohnt? Bin ich erwachsen und lebe schon allein? So Familie, aber auch Freunde. Wer umgibt mich? Freunde kann ich mir gut selber aussuchen und kann mich gut umgeben mit Menschen, die mir gut tun. Und dann ist aber schon das Dritte auch wieder so Kollegen, Arbeitskollegen, Ausbildungskollegen, aber auch Schulkollegen, dass ich nicht immer die Möglichkeit habe, sofort zu ändern. Aber wenn mir bewusst ist, es geht mir nicht gut, weil ich habe gerade die Schule gewechselt und ich fühle mich da nicht wohl, dann weiß ich ja, woran muss ich ansetzen und um was geht's. Und ich glaube, dass das das Gesamte was ist, wo ich einfach hinschauen muss und wenn es mir nicht allein gelingt, wo ich vielleicht mit jemandem hinschaue, wenn es mir einfach zum Beispiel nach dem Schulwechsel nicht mehr gut geht.
Das heißt, was bei Lebensqualität wichtig ist und was ja mir persönlich auch immer sehr wichtig ist und was ich immer sehr predige, ist, darauf zu achten, dass man jetzt, also bei mir im Fall ist es jetzt, einen Job macht, der am Tag, dass du einfach sagst, hey, ich suche mal einen Beruf, den ich gern mache oder zumindest so gern, dass es mich nicht nervt, in der Früh dafür aufzustehen, weil du verbringst so viel Zeit in deinem Beruf. Da ist es einfach so viel wichtiger, dass du das gern machst und es trägt so viel mehr zu deiner mentalen Gesundheit bei, wenn du gern in die Arbeit gehst oder zumindest dich nicht ärgern musst, in die Arbeit zu gehen und schon gar nicht wegen Geld. So. Also das war immer so ein Riesenthema bei mir. Such dir einen Job, der dir genug Geld bringt, um deinen Lebensstandard in irgendeiner Form zu halten, aber mach nicht mehr und vor allem, wenn du einen Job hättest, der vielleicht 100 Euro weniger zahlt, aber den du lieber machst, bitte dann mach den Job oder 200 Euro weniger, ist egal. Viel wichtiger ist, dass du einen Job hast, der dir taugt, wo du gern hingehst, weil da verbringst du so viel mehr Zeit, als wie du dir von den 200 Euro dann Therapiestunden kaufen kannst. Also oder ich, Süßigkeiten oder Kaffee oder was
auch immer. Ich muss auch sagen, ich wünsche immer jedem, dass er einen Beruf oder einen Job findet, den er gern macht.
Ja,
also
absolut.
Ich gehe wahnsinnig gern arbeiten und mir ist gerade so jetzt der Detail eingefallen, also bei mir hat einmal eins meiner Kinder dann einen Steckbrief über mich geschrieben zum Muttertag, ich glaube, das war sogar noch im Kindergarten, und dann ist gestanden, was tut meine Mama gerne, und da ist gestanden, arbeiten. Aber
ja,
es ist tatsächlich
gut.
So. Ja, genau.
Ist eigentlich
ich gehe wirklich gern arbeiten und natürlich gibt es Tage, wo ich mir denke, würde jetzt auch gern liegen bleiben, aber an und für sich gehe ich einfach gern arbeiten und ich sehe das aber auch so, es gibt zwar Pflichtschule und es gibt zwar Jahre, in denen muss man Schule gehen, aber ich wünsche auch jedem Schüler, dass er die von mir aus in diese 4 Jahre Unterstufe oder was es halt für eine Wahl getroffen hat, das Kind einfach gern hingeht.
Ja.
Und das macht total einen Unterschied.
Absolut.
Wenn ein Kind gern hingeht jeden Tag und freudespringend zur Schule geht oder wenn man schon aufsteht und Magenweh hat, weil man nicht in die Schule gehen mag.
Ja.
Und das liegt an ganz vielen Faktoren. Also natürlich macht die Klasse was aus, die Lehrpersonen, die gesamte Schulleitung, das spielt alles zusammen. Aber ich glaube, dass das ganz viel ausmacht, was Lebensqualität anbelangt. Weil so wie wir viel Zeit im Job verbringen, verbringen die einfach viel Zeit in ihre Ausbildungsstätten.
Ja, auf jeden Fall. In der Schule, wie du gesagt hast, ist halt ein bisschen schwieriger, weil du kannst das halt oft das nicht ganz so aussuchen. Also du musst halt einfach die Pflicht, die Schuljahre machen, was auch Sinn macht. Seien wir uns ehrlich, das braucht es
ja
auch. Aber was schon geht, ist zum einen, du kannst dir natürlich deine Klassenkollegen nicht aussuchen, aber du kannst trotzdem auch ein bisschen bewusst drauf schauen, mit welchen dieser Klassenkollegen oder mit welchen Freunden treffe ich mich dann in meiner Freizeit noch zusätzlich und verbringe noch mehr Zeit. Oder auch in der Klassengemeinschaft muss ich ja nicht mit jedem Mitschüler, mit jeder Mitschülerin immer was zum Tun haben. Wenn ich merke, man, der oder die Mitschülerin oder der Mitschüler, die tun mir nicht gut, weil mit denen ist es immer Stress oder so, oder die nerven mich, dann kann ich genauso in der Schule vermeiden, mit denen die Pausen zu verbringen. Und das trägt dann auch schon dazu bei, dass es ein bisschen angenehmer wird und vielleicht auch eben so ein bisschen bewusst machen, dass man nicht auf alles einen Einfluss hat. So.
Ja, genau. Und ich denke, so wie du es gesagt hast, ich denke, man kann gewissen Menschen ein bisschen aus dem Weg gehen, man muss nicht mit jedem was zu tun haben, es wird dann immer wieder Lehrer geben, mit denen man nicht so gut ausgehen kommt, aber das gibt es auch im Arbeitsbereich. Es gibt da immer wieder den einen oder anderen Kollegen oder jemanden, mit dem man zu tun hat, mit dem man nicht so gut auskommt, und das kann man ja kurz halten, diese Kontakte, oder auch umgehen. Und ich glaube, dieses Bewusstsein macht es aus. Der tut mir gut, da verbringe ich gern Zeit, und der nicht so, da versuche ich es einfach zu minimieren.
Und was auch noch wichtig ist, aber es ist auch extrem schwierig, und ich selber habe das auch nicht geschafft, es ist ja doch so, dass man natürlich, gut, Volksschule ist meistens eh noch nicht so das Problem, aber dann die erste Unterstufe, also zumindest in Österreich halt quasi erste Unterstufe, den muss man ja dann noch machen. Aber ab der vierten, quasi fünften Klasse, Oberstufenbildung, kann man ja in die HAK wechseln, in die HTL, ein Gymnasium machen oder überhaupt keine weitere Schulbildung, sondern gerade nur das Poly und dann eine Lehrausbildung machen. Und ich glaube, dass auch das ganz schwierig ist, weil mit 14 habe ich einfach nicht gewusst, was ich machen will. Aber vielleicht auch deswegen, weil ich mich viel zu wenig damit beschäftigt habe und niemand zu mir hergegangen ist und gesagt hat, hey Christian, jetzt überleg dir mal ernsthaft, was taugt dir denn? Was tust du denn gern? Gehst du gern in die Schule, und warum gehe ich nicht gern in die Schule? Was stört dich an der Schule? Da kann man dann schon noch so ein bisschen auswählen, was für einen weiteren Bildungsweg man sucht, oder? Also ja. Ich habe ein Gymnasium gemacht, 8 Jahre lang die gleiche Schule, war ein unglaublich schlechter Schüler. Und wahrscheinlich wäre ich total gut aufgehoben gewesen in einer HTL, wo ich Praxisunterricht auch noch mache, wo ich dann gleich direkt was tun kann, wo Ergebnisse rauskommen und wo ich so ein bisschen einen Neustart habe, auch mit den Lehrern, weil ich nicht mit allen Lehrern ganz gut ausgegangen bin. Ich glaube, auf das kann man schon auch noch so ein bisschen schauen.
Ja, ich denke, da geht es ja ganz viel. Also da sind wir jetzt ganz nah an unserem nächsten Punkt, über den wir unbedingt auch reden sollten. Das ist so diese Selbstwirksamkeit. Das ist so diese innere Überzeugung, was kann ich und was kann ich gut machen und wie ich an Sachen herangehe. Und ich glaube, das sind also Dinge, die uns einfach unsere Eltern auch bestenfalls mitgeben. Und also ich habe auch Gymnasium gemacht und habe dann gewechselt und bin dann in Tourismus gegangen und bin auch im Tourismus nicht geblieben. Und ich denke mir, ich habe von meinen Eltern aber immer mitgekriegt, mach das, wenn es dir Spaß macht, du kannst das, schau, wie es weitergeht. Und ich glaube, das ist ganz was Wichtiges, was man weitergeben kann. Also nicht jetzt nur an Kinder, sondern auch an Menschen, die in deren umgeben, und das man dann selber auch für sich einfach braucht. Darauf zu vertrauen, dass man was kann, dass man seine eigenen Kompetenzen kennt und dass man daran glaubt. Und dann macht man halt Versuche, und gewisse Versuche enden halt darin, dass man später was anderes macht.
Ja. Das ist ja ganz oft so, oder? Ich glaube, du musst ganz viel ausprobieren, um zu wissen, was du nicht magst, bevor du lernst, was du magst.
Ja.
Oder? Ich glaube, das ist aber in jedem Lebensbereich so ein bisschen.
Ich denke auch. Und ich denke, das stärkt uns.
Das heißt, Tipp Nummer 4 ist die Selbstwirksamkeit. Und die baut so ein bisschen auf unsere ersten 3 Tipps auf. Ich glaube, das lässt sich auch für viele einfach zusammenfassen in, auch wenn es nicht ganz richtig ist, du wirst mich gleich korrigieren, aber in Selbstbewusstsein. Oder sei so ein bisschen, sei da klar, was du kannst und was deine Stärken sein?
Ja, ich denke, es ist ähnlich. Ich denke, dass die Selbstwirksamkeit ist so diese innere Überzeugung, sich etwas zuzutrauen, und die kann man ganz gut fördern, indem man seine Stärken kennt. Und was da auch ein Punkt ist, ja, doch, ich kann da schon eigentlich recht geben. Es ist ja immer ein Punkt, denke ich, dass man Ziele verfolgt.
Mhm.
Also, dass man irgendwie immer so, was, da will ich hin und das kann ich und ich traue mir das zu, und die Ziele kann man ja je nach Persönlichkeit lang oder kurzfristig stecken oder hoch oder nicht so hoch. Das ist ja jeder individuell, hat da andere Maßstäbe an sich selber.
Du musst ja nicht gleich das Ziel setzen, ich will Millionär werden, sondern du kannst erst einmal das Ziel setzen, ich möchte den Job, den ich morgen habe, gut abschließen.
Genau, ja. Also ich denke, ich vergleiche es halt immer gern so mit Kindern, weil ich denke mal, diese Entwicklungspsychologie bei Kindern, das ist ja das, was wir dann irgendwie mal später uns immer anschauen. Und ein Kind ist selbstwirksam. Ein Kind denkt sich, ich will gehen lernen, ich kann gehen lernen. Oder vielleicht denkt sich das gar nicht, sondern das macht es einfach. Ja. Und fällt dabei 10-mal hin. Und dann ist es halt wichtig, dass es da jemanden gibt, der daran glaubt und der ihm vermittelt, hey, das ist dein Ziel und das machst du und du kannst das. Und ich glaube an dich. Und ich glaube, und genau deshalb fangen die an zu gehen. Natürlich nicht nur deshalb, aber und so geht es eigentlich weiter. Und wenn ich selber an mich glaube, ist es schön, aber wenn es nur wer anderer macht, dann geht es mir besser.
Wir trainieren uns das ja leider so ein bisschen ab als Erwachsenen, oder? Also dieses gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, hey, du kannst das, du machst das, und auch wenn jetzt einmal hinfliegst, ist kein Problem.
Ja.
Das wird immer weniger, oder?
Und ich denke, das Problem ist halt, oder diese Kehrseite von der Selbstwirksamkeit sind halt dann einfach Ängste. Ich traue mir was nicht zu, ich verhindere es, ich mache es gar nicht erst und dann entstehen Ängste und dann mache ich es gar nicht mehr. Und das würden ja, die Kinder würden nicht mutig und stark werden, wenn man nicht irgendjemanden im Hintergrund hätte, der sie ermutigt und stärkt.
Das ist gut gesagt. Das bringt uns dann aber auch gleich zu unserem letzten und fünften Tipp. Wie du schon sagst, mit fehlende Selbstwirksamkeit führt zu Ängsten. Und wenn man es nicht immer schafft, die eigene Selbstwirksamkeit irgendwie zu stärken und zu fördern, dann kann man sich einfach Hilfe holen. Und zwar, mir würden jetzt natürlich empfehlen, professionelle Hilfe, sprich wirklich Psychotherapie. Aber das braucht es ja nicht immer. Es hilft ja eigentlich dann auch schon ein Freund oder eine Freundin oder die Mama ist einmal ganz toll, wenn man selber so ein bisschen ein Loch hat und sagt, boah, in was bin ich eigentlich gut?
Ja, ich denke mal, so Außenmeinung holen trifft es ganz gut. Also, dass man sich auch einfach jemanden Vertrauten holt, der einen erkennt und sagt, ich bin ein bisschen auf der Suche nach meinen Stärken und nach meinen Ressourcen und nach meinen Kompetenzen und wie siehst du das? Und das ist ja was sehr Wertschätzendes, wenn man dann einmal von jemand anderem das hört und so denkt, ah ja, so wäre ich gesehen. Und also ich glaube, das kann auch ganz was Bekräftigendes sein.
Ich glaube, das ist auf jeden Fall sehr bekräftigend. Ich habe das vor kurzem auch mal gemacht mit einem Freund. Jetzt nicht, weil ich aktiv auf der Suche nach etwas war, sondern weil es das im Gespräch einfach gegeben hat. Und das war mega super, wo wir uns dann einfach gegenseitig gesagt haben, hey, ich finde, du machst das total gut. Und ich war total überrascht, wie gut du die und die Situation gemeistert hast und wie du das angegangen bist. Und dann haben wir gedacht, boah, das hat jetzt gerade richtig gut an, dass der mir das einfach so sagt.
Ja.
Das ist etwas, was man auf jeden Fall auch selber öfters machen kann. Und ich glaube, jeder, der das hört, kann auch sich nicht nur sich das für sich selber wünschen, sondern kann das auch vielleicht einmal aktiv bei jemandem machen, dass man zu jemandem hingeht und wenn einem auffällt, dass jemand etwas gut macht oder eine coole Eigenschaft hat, einfach mal sagen, hey, Kompliment dazu, weil ich finde es super, wie du das machst. Weil das hilft der eigenen Selbstwirksamkeit.
Ich glaube auch und ich glaube, man kriegt ein Echo.
Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ja, wir haben jetzt eh schon relativ lang über das Thema geredet. Ich fasse jetzt nochmal die 5 Tipps schnell zusammen, bevor wir uns verabschieden. Der erste Tipp war, seine Ressourcen kennen und bewusst machen, sich die aufschreiben. Der zweite Tipp war, sein subjektives Wohlbefinden im Alltag so ein bisschen quasi im Kleinen zu steigern. Das heißt, Buch lesen, ein Glas Wein trinken, die Badewanne genießen, eine Runde gehen. Der dritte Tipp ist, seine Lebensqualität, das ist quasi das subjektive Wohlbefinden im Großen, sage ich jetzt einmal, zu steigern, indem man eben psychisches und körperliches Wohl miteinander in Betracht zieht. Das heißt, ein bisschen Sport hilft immer, auch wenn man das nicht jeder gern hört, aber gerade eine Runde spazieren hilft oft schon. Und darauf schauen, dass man im Job Spaß hat, dass einem die Ausbildung taugt. Der vierte Tipp war dann die Selbstwirksamkeit. Das ist so ein bisschen die Zusammenfassung der ersten drei Tipps. Das heißt, was kann ich, was sind meine Stärken? Was kann ich ausbauen, was sind meine Ziele? Und der fünfte Tipp ist, wenn ich die ersten 4 Tipps nicht schaffe, dann hol dir jemanden und such dir die 4 Tipps aus.
Ja, ich denke, was man da dazu noch sagen sollte, so diese Selbstwirksamkeit, das ist ein bisschen ein Eigenwort, aber das ist so diese Grundlage für Resilienz. Und ich denke, Resilienz, das ist was, das begegnet einem ständig so in Job-Ausschreibungen, das wird von Mitarbeitern sehr gern gesehen. Das ist so dieses Schutzschild, das wir haben, unsere psychische Widerstandsfähigkeit, so dieses Immunsystem unserer Psyche. Mhm. Und ich glaube, dass das so das Zusammenfassende ist, dass man einfach schauen muss, dass man seine Resilienz ganz gut stärkt. Und die Resilienz, das ist halt einfach was, da kann man sich auch so vorstellen, sind so mein allgemeiner Umgang mit Belastungen, mit Krisen, wie verarbeite ich sie und wie geht es mir danach? Und bestenfalls gehe ich gestärkt raus. Also für die als Beispiel, weil du magst immer gerne ein Bild sehen, sind es so die Zimmerpflanzen, die man vergisst zum Gießen.
Ja.
Und wenn die Zimmerpflanze dann so kurz vorm Eingehen ist und ich stelle sie nochmal in Wasser, dann da fängt sie sich. Aber ich darf sie nicht ganz eingehen lassen.
Danke für das Bild, das hilft.
Ich denke, dass das so zusammenfassend was ist. Man muss ja immer dranbleiben.
Ja, also das, glaube ich, ist ein gutes Schlusswort. Man muss auch an der mentalen Gesundheit immer dranbleiben. Also es ist nicht etwas, wo man einmal sich eine Stunde damit beschäftigt und dann ist das erledigt, sondern es ist eben, wie du sagst, wie eine Zimmerpflanze, die muss auch regelmäßig gegossen werden, dann geht es ihr gut und das sollten wir auch mit unserer mentalen Gesundheit machen.
Genau.
So, ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können und wir hören uns dann bei der nächsten Folge.
Wir hoffen es. Tschüss.